2013 wurde eine Studie der Universität in Cambridge herausgegeben mit den Top 100 der bedeutendsten und berühmtesten Menschen der gesamten Menschheitsgeschichte. Und diese Studie basierte auf mehreren Analysen von unzähligen Büchern, Webeinträgen und Zeitungsartikeln. Und was meint ihr, vielleicht die Kinder, wer war auf Platz 1 dieser Liste? Ich kann schon mal einen Tipp geben, Donald Trump ist es nicht. Habt ihr eine Idee? Wer ist der berühmteste Mensch aller Zeiten? Vielleicht die Erwachsenen? Bitte? Jesus Christus, genau. Mit Abstand. Also laut dieser Studie führt Jesus diese Liste mit Abstand an und ist die unangefochtene Nummer 1 der bedeutendsten Menschen aller Zeiten durch die Geschichte hindurch. Es gibt keinen Menschen, über den es so viele Artikel gibt. Es gibt keinen Menschen, über den so viel diskutiert wird, gestritten wird, geredet wird. Und gerade das mit dem Diskutieren, weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe das schon ein paar Mal kennengelernt, man kann über Gott und die Welt sprechen und sobald es um Jesus Christus geht, wird gestritten, unterscheiden sich die Geister. Und Jesus Christus ist das Zentrum der Weltgeschichte, nach ihm ist die Zeitskala benannt und er ist auch das Zentrum der Bibel. Und wir merken, hinter diesem Menschen steckt irgendwas Geheimnisvolles, irgendwas ist besonders an ihm. Man fragt sich, kann ein Mensch überhaupt so etwas bewirken, die Welt so bewegen? Oder ist es vielleicht doch ein Gott? Oder vielleicht sogar beides? Und wir merken, es ist gar nicht so einfach, Jesu Wesen zu erfassen. Und auch die Belehrten schon damals hatten ein Problem damit. Und da möchte ich auch einsteigen in einen Bibeltext. Wir lesen Matthäus Kapitel 22, Vers 41 bis 46. Ich lese aus der neuen Luther-Übersetzung. Matthäus 22, 41 bis 46. Als nun die Pharisäer beieinander waren, fragten sie Jesus: Was denkt ihr über den Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten: Davids. Er sagte zu ihnen: Wie nennt ihn denn David im Geist Herr, indem er sagt: Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt: Setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn? Und niemand konnte ihm eine Antwort geben, auch wagte niemand mehr von dem Tag an, ihn noch weiter zu befragen. Wir merken an diesem Text, ist gar nicht so einfach. Also bitte ich auch darum, heute gut zuzuhören, weil es echt komplex wird. Und der Titel soll auch lauten: Das geheimnisvolle Wesen Jesu Christi. Einmal kurz im Kontext dieses Textes und dann will ich den auch erklären. Jesus ist im Tempel und er liefert sich Diskussionen mit den Pharisäern und Sadduzäern, wie das oft passiert ist. Und ich finde, diese Stellen sind herrlich amüsant zu lesen. Also wer mal Zeit hat, man merkt einfach, wie meilenweit Jesus Christus intellektuell und ja, sprich intelligenzmäßig überlegen war. Ständig kam es so, dass sie irgendwelche Fragen gestellt haben und Jesus konnte sie einfach am Ende mundtot machen. Sie hatten nichts mehr zu sagen. Selbst als 12-Jähriger hat er sie schon beeindruckt. Und ja, man könnte ja eine ganze Predigt draus machen, Gesprächsmensch mit Jesu Christi. Das will ich heute nicht tun. Und wenn wir jetzt in den Text schauen, ist es so, dass die Pharisäer Jesus wieder eine Falle stellen wollte. Er hat sehr, sehr weise darauf geantwortet. Sie sind mundtot, sie wissen gar nicht mehr, was sie sagen sollen. Und wo sie noch so staunen, ist jetzt Jesus an der Reihe, eine Frage zu stellen. Und er stellt die Frage: Was denkt ihr über den Christus? Wessen Sohn ist er? Und die Frage ist nicht schwer für die Pharisäer, leicht zu beantworten. Sohn Davids. Und wir haben das auch in der Bibel Gebetsstunde gelesen, 2. Samuel 7. Wir wissen auch, dass er der Sohn Davids ist und sie hatten ja auch damit recht. Und auch Jesus war ja der Sohn von Maria und Josef und diese stammen ja von David ab. So, und jetzt wird es komplizierter. Dann stellt er denn die Frage darauf hin: Wie nennt ihn denn David im Geist Herr? Oder in der neuen Genfer Übersetzung, das will ich einmal zitieren, steht: Wie kommt es dann, dass David, geleitet vom Heiligen Geist, ihn Herr nennt? Also Jesus zitiert dann eine Stelle aus dem Psalm 110, Vers 1, will ich auch einmal lesen. Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Ich muss das hier erklären, wir haben hier zweimal das Wort Herr. Im Hebräischen steht hier einmal Yahweh und einmal Adon. Und wenn man das einmal übersetzt, heißt das so viel wie Gott hat zu dem Messias gesagt. Und interessant ist, dass David ja den Messias hier Herr nennt. Und wie kann das sein, wenn er König auf Erden ist, dass er den Messias, der ja sein Nachkomme sein soll, jetzt schon Herr nennt? Und hier ist so ein bisschen das Dilemma, die Komplexität. Und es kann nur eine Antwort geben. Und das, da will ich auch gleich ein bisschen tiefer drauf eingehen. Der Messias, also Jesus Christus, muss Gott sein und er muss auch gleichzeitig Mensch sein. Anders kann es nicht sein. Es geht nicht anders. Und das heißt, Jesus war als Messias der Herr Davids und als Mensch sein Nachkomme. Und dann funktioniert das wieder. Und in der Theologie, im Bereich der Dogmatik, Glaubenslehre, nennt man das una persona dua natural. Das heißt so viel wie eine Person und zwei Naturen. Und in der, ja, bei den Katholiken nennt man das hypostatische Union. Vielleicht hat das schon jemand gehört. Und schon in der frühen Christenheit haben viele darüber diskutiert und gestritten, und das tun sie auch bis heute noch, ja, wie man das Wesen Jesu Christi einordnen soll. Und es gab ein Konzil. Ein Konzil ist übrigens etwas, wo sich viele Theologen treffen. Die besprechen da was und wenn es gut läuft, kommt dann ein Glaubensbekenntnis dabei raus. Kann man vielleicht ein bisschen mit dem Bruderrat vergleichen, nur im größeren Stil. Und die haben einfach den Beschluss gesetzt, Jesus muss eigentlich 100% Gott sein, 100% Mensch sein und das in einer Person. Das war deren Schluss daraus. Und ja, wenn man das einmal zusammenfasst, ist das echt schwer zu begreifen. Und dann gab es noch viele Diskussionen, ob es noch Mischwesen gibt und so weiter. Und das sind immer noch Diskussionen, die weiter anhalten. Aber wenn wir das zusammenfassen, müssen wir sagen, Gott und Mensch müssen in Jesus Christus vereint sein. Und das ist nicht einfach zu verstehen, gerade wenn man das versucht, mit menschlicher Logik zu fassen. Beispielsweise Mathematik. 100% Mensch, 100% Gott ergibt 200%. Aber es kann ja nur 100% Person geben. Wir merken irgendwie, das kann man nicht wissenschaftlich und logisch ergreifen. Und ich denke auch, dass das nicht unsere Aufgabe ist, das zu versuchen, logisch zu verstehen. Denn es ist das Gleiche wie ein Geheimnis der Trinität. Das werden wir einfach nicht verstehen. Dass Gott, der Vater, Sohn und der Heilige Geist eins sind und doch drei. Und ich fand, ein gutes Beispiel ist eine Brücke. Es erklärt es nicht ganz, aber es hilft uns ein bisschen, das zu verstehen. Eine Brücke, die muss halt bei einem Fluss an beiden Ufern verankert sein. Und nur so kann sie verbinden und so können wir drüber laufen. Das heißt, Jesus muss die Brücke sein zwischen Gott und Mensch. Und nur so kann er uns mit Gott verbinden. Aber wir merken, das ist ein schwaches Hilfsmittel, um das zu verstehen. Aber ja, man kann sich visuell ein bisschen besser vorstellen. Aber es wird einmal der Tag kommen, da werden wir diese Logik begreifen, weil jetzt verstehen wir nur stückweise, das kennen wir aus 1. Korinther 13. Und im Himmel werden wir dann staunen und verstehen, wer eigentlich Jesus wirklich war, wie sein Wesen wirklich aussah. Und es gibt zahlreiche Beispiele, dass Jesus Gott und auch Mensch war. Und die möchte ich auch einmal zitieren. Beispielsweise Johannes 17, Vers 5 oder Kolosser 1, Vers 16, das können wir einmal lesen. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Also wir merken, Jesus hat eine göttliche Eigenschaft. Er ist ewig, er war schon vor der Erschaffung der Welt da. Und deshalb konnte er auch etwas sagen, was auch die Pharisäer wieder aufgeregt hat. Ehe Abraham wurde, bin ich. Und er sagt auch selbst, wer mich sieht, sieht den Vater. Johannes 14, Vers 9. Oder der Vater und ich sind eins. Johannes 10, Vers 30. Und an mehreren Stellen wird Jesus als Gott angebetet. Beispielsweise Thomas, als er seine Hände berührt hat, fällt er nieder und betet ihn an. In Johannes 20, 28 können wir das nachlesen. Und noch etwas, was für den Messias, für Jesus Christus sprach und dass er Gott war. Er hat Werke und Wunder getan, die kein Mensch davor konnte und die bis heute keiner mehr nachmachen kann. Können wir in Lukas nachlesen. Und das sind nur eine wenige Beispiele, warum Jesus Gott sein muss. Und man muss natürlich erwähnen, als er die Menschengestalt annahm, Philipper 2, Vers 7, können wir das nachlesen, da hat er bestimmte Merkmale ablegen müssen als Gott. Er trug keine Krone, wie in der Offenbarung, sein Gesicht leuchtete nicht wie die Sonne und seine Augen waren auch nicht mehr wie Feuerflammen. Also er hat auch auf andere Eigenschaften verzichtet, wie zum Beispiel Allgegenwart oder Allmacht. Also Jesus Christus ist Mensch geworden und hat sich auch vom Wesen verändert, aber er ist immer noch Mensch und er ist immer noch Gott. Und der einzige Unterschied zu uns Menschen ist, dass seine Heiligkeit blieb. Er ist sündlos geblieben und das ist der Unterschied zu uns Menschen. Ansonsten war er ein Mensch wie wir, er hatte Hunger, er war müde, er hatte Durst, er weinte, er hatte Angst und vom Äußerlichen sah er auch aus wie ein ganz normaler Hebräer. Und eigentlich muss man auch sagen, er war noch viel mehr Mensch wie wir, nämlich so, wie sich Gott vorgestellt hat. Und nach seiner Auferstehung in seinem verklärten Körper ist er als Erster in den Himmel aufgefahren, deshalb wird er auch als Erstling bezeichnet. Und er wird auch für immer Mensch bleiben. Jetzt habe ich viel erklärt und viel geredet. Kommen wir zu der Frage, warum muss denn jetzt Jesus Christus Mensch und Gott zugleich sein? Warum kann nicht ein Gott die Erlösung schaffen oder ein Engel oder ein vollkommener Mensch? Und das will ich einmal kurz erklären. Also ein Gott kann nicht Sühnopfer sein, weil Menschen gesündigt haben. Das ist die eine Erklärung. Wenn Menschen gesündigt haben, müssen sie auch dafür büßen. Und dazu kommt, dass Gott heilig ist und mit der Sünde nicht zusammengebracht werden. Er kann die Sünde nicht tragen. Das ist wie Öl und Wasser, das nicht vermischt werden kann. Nehmen wir mal an, es würde vollkommene Menschen geben, dann wäre es so, dass sie tatsächlich für die anderen Menschen sühnen könnten, die sündig sind. Nur da müssten viele vollkommene Menschen sterben und es könnte immer nur ein Leben gerettet werden. Und wir wissen ja aus Römer 3, dass es keinen vollkommenen Menschen mehr gibt. Also kann das auch keine Option sein. Also merken wir, es muss doch ein Gott her, der von seinem Wert viel mehr wert ist als ein Mensch. Und dadurch, dass ein Gott auch ewig ist, auch so kann er überhaupt die Schuld tragen für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, für den gesamten Zeitstrahl. Und wir merken, wenn wir so darüber sprechen, das kann nur eine Person sein, die ja diese Voraussetzungen erfüllt, die diese Schuld tragen kann für die gesamte Menschheit. Und wir merken, Jesus ist der Einzige, der das vollkommene Opfer ist. Er ist der einzige Weg, die Brücke, die zum Vater führt. Er sagt ja auch, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und er hat auch die Sünden aller Menschen auf Golgatha für alle Zeit gesühnt. Und das nicht nur für Auserwählte, für die gesamte Menschheit. Können wir in 1. Johannes 2 nachlesen. Also sein Opfer reicht aus, um die ganze Sündenschuld der ganzen Welt wegzuwaschen. Denn er ist ein Gotteswesen, das heißt, er hat so viel Wert, dass alle Sünden gereinigt werden können. Und jetzt liegt es eigentlich nur noch an uns, das zu glauben. Und in dem Text, den wir zu Beginn gelesen haben, haben wir leider kein gutes Beispiel der Pharisäer, weil die haben nämlich auf diese Frage nicht geantwortet und sind schweigend weggegangen. Und es steht auch hier, dass sie nicht mehr befragten, sondern wir wissen, die haben eigentlich nur noch ja, mit Gewalt weitergemacht. Und oft ist das so, wenn man in einer Diskussion unterlegen ist, man merkt, man kommt mit den Worten nicht mehr weiter, dann hilft nur noch Gewalt. Oder wir kennen das auch in Diskussionen, wenn Menschen unterlegen sind, dann fangen sie an, subjektiv zu werden, sie fangen an, jemanden anzugreifen. Also lasst uns nicht ein Beispiel von den Pharisäern nehmen. Und ich will jetzt einmal zusammenfassen. In Jesus Christus ist die göttliche und menschliche Natur geheimnisvoll vereint. Er ist die Verbindung zu Gott, die Brücke und der einzige Weg zum Vater. Er ist der Mittler zwischen Gott und Mensch. Er ist das vollkommene, einzige Opfer, das der Welt Sünde tragen kann. Jesus Christus lässt sich nicht in eine Schublade packen. Er ist besonders bedeutsamer als jeder Mensch, der hier gelebt hat. Er ist das Zentrum der Geschichte, das Zentrum eines jeden Christen und hoffentlich auch dein Zentrum. Er ist das Zentrum dieser Predigt, das Zentrum dieser Versammlung und auch das Zentrum des Abendmahls, das wir gleich haben werden. Lasst uns an ihn gedenken, an sein Werk, an sein Wesen und auch ihm dafür danken. Und wer das gleich tun will, der kann das gerne in einer Gebetsgemeinschaft tun. Jesus, ich will dir auch danken, Herr, dass du das vollkommene Opfer bist, dass wir durch dich eine Verbindung zum Vater bekommen. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du der Welt Sünde getragen hast, dass wir heute daran denken dürfen und immer wieder unserer Schuld auch bewusst werden. Danke, Herr, für diese Möglichkeit, hier auch das Abendmahl zu nehmen. Amen.